So, die Kinder sind draußen. Wir wollen, wie Sie auch, auf Gottes Wort hören. Sind kommen heute in unserer Predigtreihe im Buch Ruth zum Kapitel 2. Haben im ersten Kapitel Noomis Problem gesehen, nämlich, dass diese Hungersnot kam, dass ihre Familie starb, dass sie jetzt arm war, ohne Schutz und so weiter. Jetzt in Kapitel 2 wird uns so die erste Lösung dafür aufgezeigt, wie Gott sie darin auch versorgt. Und ich lese uns den Text vor, Ruth Kapitel 2, einfach alle 23 Verse. Und Noomi hatte einen Verwandten von ihrem Mann her, einen angesehenen Mann aus der Sippe Elimelechs, dessen Name war Boas. Und Ruth, die Moabiterin, sagte zu Noomi: Ich möchte gern aufs Feld gehen und etwas von den Ähren mit auflesen, hinter dem her, in dessen Augen ich Gunst finden werde. Und sie sagte zu ihr: Geh hin, meine Tochter. Da ging sie hin und kam und las auf dem Feld hinter den Schnittern her auf. Und sie traf zufällig das Feldstück des Boas, der aus der Sippe Elimelechs war. Und siehe, Boas kam von Bethlehem und sagte zu den Schnittern: Der Herr sei mit euch. Und sie sagten zu ihm: Der Herr segne dich. Und Boas sagte zu seinem Knecht, der über die Schnitter eingesetzt war: Wem gehört dieses Mädchen da? Und der Knecht, der über die Schnitter eingesetzt war, antwortete und sagte: Es ist ein moabitisches Mädchen, das mit Noomi aus dem Gebiet von Moab zurückgekehrt ist. Sie hat gesagt: Ich möchte gern mit auflesen und hinter den Schnittern her etwas von den Ähren aufsammeln. So ist sie gekommen und dageblieben. Vom Morgen an bis jetzt hat sie sich im Haus nur wenig ausgeruht. Und Boas sagte zu Ruth: Höre mir zu, meine Tochter. Geh nicht zum Auflesen auf ein anderes Feld. Geh auch nicht von hier fort, sondern halte dich da zu meinen Mägden. Richte dein Augen auf das Feld, wo man schneidet, und geh hinter den Sammlerinnen her. Habe ich den Knechten nicht befohlen, dich nicht anzutasten? Und hast du Durst, dann geh zu den Gefäßen und trink von dem, was die Knechte schöpfen. Da fiel sie auf ihr Angesicht und warf sich zur Erde nieder und sagte zu ihm: Warum habe ich Gunst gefunden in deinen Augen, dass du mich beachtest, wo ich doch eine Fremde bin? Da antwortete Boas und sagte zu ihr: Es ist mir alles genau berichtet worden, was du an deiner Schwiegermutter getan hast nach dem Tod deines Mannes, dass du deinen Vater und deine Mutter und das Land deiner Verwandtschaft verlassen hast und zu einem Volk gegangen bist, das du früher nicht kanntest. Der Herr vergelte dir dein Tun, und dein Lohn möge ein voller sein von dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um unter seinen Flügeln Zuflucht zu suchen. Da sagte sie: Möge ich weiterhin Gunst finden in deinen Augen, mein Herr. Denn du hast mich getröstet und hast zum Herzen deiner Magd geredet. Und ich bin nicht mal wie eine deiner Mägde. Und zur Essenszeit sagte Boas zu ihr: Tritt herzu und iss von dem Brot und tunke deinen Bissen in den Essig. Da setzte sie sich neben die Schnitter. Er aber reichte ihr geröstete Körner, und sie aß und wurde satt und ließ sogar etwas übrig. Als sie nun aufstand, um aufzulesen, befahl Boas seinen Knechten: Auch zwischen den Gauben darf sie auflesen, und ihr sollt ihr nichts zuleide tun. Vielmehr sollt ihr sogar aus den Bündeln Ähren für sie herausziehen und liegen lassen, damit sie auflesen kann, und ihr sollt sie nicht bedrohen. So las sie auf dem Feld auf bis zum Abend. Und als sie ausschlug, was sie aufgelesen hatte, da war es etwa ein Eva Gerste. Und sie hob es auf und kam in die Stadt, und ihre Schwiegermutter sah, was sie aufgelesen hatte. Und sie zog heraus, was sie übrig gelassen hatte, nachdem sie sich gesättigt hatte, und gab es ihr. Da sagte ihre Schwiegermutter zu ihr: Wo hast du heute aufgelesen? Wo hast du gearbeitet? Gesegnet sei, der dich beachtet hat. Und sie berichtete ihrer Schwiegermutter, bei wem sie aufgelesen hatte, und sagte: Der Name des Mannes, bei dem ich heute gearbeitet habe, ist Boas. Da sagte Naomi zu ihrer Schwiegertochter: Gesegnet sei er von dem Herrn, der seine Gnade nicht entzogen hat, weder den Lebenden noch den Toten. Und Naomi sagte zu ihr: Der Mann ist uns nahe verwandt. Er ist einer von unseren Lösern. Und die Moabiterin Ruth sagte: Schließlich hat er noch zu mir gesagt: Du sollst dich zu meinen Knechten halten, bis sie meine ganze Ernte beendet haben. Da sagte Naomi zu Ruth, ihre Schwiegertochter: Es ist gut, meine Tochter, dass du mit seinen Mägden hinausziehst. So kann man dich auf einem anderen Feld nicht belästigen. So hielt sie sich denn zu den Mägden des Boas, um Ehren aufzulesen, bis die Gerstenernte und die Weizenernte beendet waren. Dann blieb sie zu Hause bei ihrer Schwiegermutter. Das war das Wort Gottes. Ich will noch beten, dass Gott ja auch da zu unserem Herzen redet, wie es hier bei Ruths Herzen getan hat. Ich bete noch. Vater, du zeigst uns viel von deiner Gnade, auch in diesem Text, von deiner Versorgung. Herr, und auch das wollen wir jetzt für uns erbitten, dass du uns versorgst. Herr, wir haben hier alle in unserem reichen Land keinen Mangel an Essen. Aber Herr, wir brauchen trotzdem deine Versorgung. Dass du uns mit deiner Gnade sättigst, wie wir es vorhin ja noch gelesen haben im Psalm. Und da bitte ich dich jetzt, Herr, rede zu uns. Lass auch unser Herz wirklich dadurch fröhlich und froh werden. Dass jeder Einzelne wirklich darin auch dich erkennt und wer auch noch nicht zu dir gehört, nicht dein Kind ist und nicht unter deinen Flügeln Zuflucht gesucht hat, auch die Person bewegt doch bitte hin zu dir und wirkt durch dein Wort. Vielen, vielen Dank, dass du redest. Amen. Diesen Text, dieses Kapitel 2, könnte man überschreiben mit Gottes Versorgen in seiner Bundestreue. Gottes Versorgen in seiner Bundestreue. Wir haben in Kapitel 1 in den letzten Wochen gesehen, das Problem von der Naomi und ihrer Familie. Sie gingen als ganze Familie, gingen sie falsche Wege, haben nicht auf das gehört, was Gott gesagt hat und haben deswegen auch Gottes Züchtigung, seine Erziehung erfahren. Weil sie haben, denke ich, zu Gott gehört und Gott hat dann sie nicht einfach nur falsche Wege gehen lassen. Wie wir auch unsere Kinder nicht falsche Wege gehen lassen, sondern er hat sie erzogen und das war nicht unbedingt angenehm für sie, sodass Naomi zum Schluss allein von ihrer Familie übrig geblieben ist und durch das Ganze aber die Hoffnung in Gott verloren hat. Und darin, auch in diesem ganzen Kapitel, haben wir die Unwürdigkeit von uns Sündern gegenüber Gott gesehen. Dass wir eigentlich nichts von seinem Guten, von seiner Gnade verdient haben. Und trotzdem, erst wenn wir auch an solche Punkte gekommen sind, wo uns manches genommen wird, können wir von seiner Gnade auch manchmal mehr sehen, können sie erst richtig schätzen, wie es auch bei Naomi war. So langsam hat es jetzt bei ihr wieder angefangen, dass sie Gottes Gnade schätzen kann. Sie hat zwar anfangs immer noch gemeint, dass sie eigentlich mit leeren Händen dann zurück in ihr Land, nach Israel, zurückgekehrt sei, und hat darin quasi auch nicht Gottes Gnade gesehen, weil sie war nicht mit leeren Händen zurückgekehrt, weil sie hatte Ruth, ihre Schwiegertochter, die mit ihr kam. Und die war ihr mehr wert wie 7 Söhne, heißt es dann mal im letzten Kapitel. Und zusätzlich, da war noch die Ernte reif nach der Hungersnot, die sie erlebt hatte. Das heißt, es gab Hoffnung. Hoffnung war da. Und wenn die Ernte reif ist, dann war auch damals in Israel das Passafest, das für Erlösung steht. Und gleich dann anschließend war das Fest der Erstlingsfrüchte. Ein bisschen sowas wie ein Erntedankfest, nur schon am Anfang der Ernte. Und dieses Fest, das zeigt auch sowas von Auferstehung, von der Auferstehung Jesu. Das heißt, sie kam wirklich zu einer Zeit der Hoffnung, kam sie wieder zurück nach Israel. Und trotzdem, sie hatte leider wenig Hoffnung. Ihre Hoffnung in Gott verloren. Die Ruth, ihre Schwiegertochter, obwohl sie ja eigentlich gar nicht zu dem Gott gehört hat, nicht zu dem Volk gehört hat, sie hatte mehr Hoffnung. Aus einem einzigen Grund. Ja, weil sie kam im Glauben an den wahren Gott, an Jahwe. Ja, sie hatte erkannt, wer der wahre Gott ist und kam dann wirklich im Vertrauen zu ihm, auch wenn sie eine Ausländerin war und eigentlich gar nicht zu ihm gehört hat. Sie kam im Vertrauen auf ihn. Ja, und wahrscheinlich dachte sie sich sowas Ähnliches wie, besser im Elend bei dem wahren Gott Israels als im Wohlstand bei den falschen Göttern. Ja, besser im Elend bei dem Gott Israels als im Wohlergehen bei den falschen Göttern sein. Mit ungefähr solchen Gedanken ist sie wohl gekommen. Ist das deine Einstellung? Ist das unsere Einstellung? Oder geht es uns vielleicht auch manchmal nur darum, bei Gott zu sein im Wohlergehen, also wenn es uns gut geht, wenn wir was davon haben? Ruth, bei ihr scheint es am Anfang absolut nicht so, wie wenn sie was davon hätte, dass sie jetzt zu Gott umkehrt. Ja, es scheint am Anfang so, dass dieser Gott ja eigentlich der Naomi gar nicht viel geholfen hat. Und trotzdem, sie hat erkannt, er ist der wahre Gott. Er ist mein Schöpfer. Zu ihm will ich gehören. Und deswegen waren ihr die anderen Dinge alle nicht so wichtig. Und deswegen hatte sie alles verlassen und war zum Volk Gottes gegangen. Und was sagt Jesus über solche Leute? In Markus 10 sagt er in Vers 29 und 30 über solche Personen: Wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt. Jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder, Schwestern, Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Er sagt also, Gott lässt es sich nicht schenken, wenn man zu ihm umkehrt. Er lässt sich nicht schenken. Ja, das ist nicht, dass wir Gott mit, also ihnen Gefallen tun und er dann so froh ist, was wir ihm ja alles geben. Ja, wir tollen Menschen kommen zu ihm. Nee, er lässt sich da nicht schenken, sondern er beschenkt uns hundertfach, sagt er hier. Ja, letztlich sind wir die Profiteure davon. Und das ist was wir dann jetzt in Kapitel 2 auch bei der Ruth und bei der Naomi sehen werden. Dieses ganze Buch, auch wenn es nur so kurz ist und nur 4 Kapitel hat, dieses ganze Buch im Alten Testament zeigt uns, wie Gott unbemerkt von der Öffentlichkeit was Großes wirkt. Auch wenn es nicht viele Leute mitgekriegt haben, wirkt er was Großes, indem er sich einen heiligen Überrest von Gläubigen bewahrt und dann auch mit ihnen seine Verheißung von der ewigen Rettung erfüllt. Und das Ganze geschieht, indem er Leute auch von anderen Völkern dazu nimmt, wie hier die Ruth, ja, dass Heiden dazugehören dürfen zum Volk Israel, zu seinem Volk, zu den Kindern Gottes. Also das so als kurze Wiederholung vom ersten Kapitel, was wir da gesehen haben. Wir haben jetzt Kapitel 2 gelesen, ja, diese Geschichte von heute, diese nächste Szene, die uns hier in diesem Buch gezeigt wird, die kann man eigentlich so in drei Szenen ein bisschen einteilen. Nämlich zuerst mal kommt Ruth durch Gottes Vorsehung auf das Feld von Boas, auf das Erntefeld von Boas. Das ist das, was Gottes lenkt. Dann sehen wir Boas barmherzige Erntezusage an die Ruth. Und noch drittens sehen wir Ruths große Ernte. Und quasi in allen Teilen, es geht um die Ernte. Darum geht es in diesem ganzen Buch, ja, um die Ernte, sodass Ruth dann versorgt ist. Es geht wirklich um diese Versorgung Gottes. Ich erzähle es mit ein paar Details, erzähle ich so noch mal ein bisschen diese ganze Geschichte nach, sodass wir nachher so ein bisschen größeren geistlichen Nutzen auch davon haben können. Aus diesem Text, wenn wir auch noch so ein paar Hintergrundinformationen dazu haben und es vielleicht nochmal auch im Ohr haben. Es war erstmal die ersten 7 Verse, ja, dass Ruth durch Gottes Vorsehung jetzt auf das Erntefeld von Boas kommt. Sie war ja mit ihrer Schwiegermutter, war sie jetzt zurückgekehrt, also eigentlich ihre Schwiegermutter kehrte zurück und sie ging mit in ein fremdes Land, ja, zu einem fremden Volk. Und die Naomi, die Schwiegermutter, hat dort wohl wieder ihr Haus in Bethlehem bezogen, was sie ja vor circa 10 Jahren dann verlassen hatte. Und die Ruth hat bei ihr gewohnt und hat sie auch versorgt. Und deswegen hat sie ihr dann auch gesagt, ich möchte aufs Feld gehen und mit auflesen. Ja, und zwar hinter den Leuten her, die dann schon weil geerntet haben auf ihrem Feld, wollte sie hinter denen noch auflesen, also die Reste ernten, die übersehen worden waren. Wie kommt sie drauf, sowas zu machen? Ja, dass sie auf so einen Gedanke kommt, ja, auf ein gemähtes Feld zu gehen. Ja, jetzt gerade wird ja überall gemäht, zumindest noch auf der Alp oben, wo es ein bisschen später ist, haben sie am Wochenende fleißig gemäht. Da liegt nicht mehr viel übrig. Ja, also wenn man da ernten geht, da kann man vielleicht nur so ein paar Körner zwischen der Spreu finden. Also wie kommt Ruth da drauf? Guck mal in 3. Mose, Kapitel 19. Da sagt uns Gott extra was auch für solche Leute. Sagte für die Zeit damals in Israel, wenn es solche Leute gibt, wie jetzt die Ruth und die Naomi, in 3. Mose 19, Vers 9 und 10 heißt es, sagt Gott zu seinem Volk, wenn ihr die Ernte eures Landes erntet, darfst du den Rand deines Feldes nicht vollständig abernten und du darfst keine Nachlese deiner Ernte halten. Und in deinem Weinberg sollst du nicht nachlesen und die abgefallenen Beeren deines Weinberges sollst du nicht auflesen. Und jetzt heißt, warum? Warum sollen sie das nicht machen? Für den Elenden und für den Fremden sollst du sie lassen. Ich bin der Herr, euer Gott. Gott sagt hier, dass er ein Versorger von den Armen ist, von den Elenden, von den Fremden, von den Witwen, sagt es dann auch an anderen Stellen, wo es darum geht. Und dass er ihnen jetzt wirklich per Gesetz das Gesetz für Israel hat ihnen per Gesetz das Recht in Israel zugesichert, dass sie eine Nachlese halten dürfen, ja, dass sie nachher nochmal ernten dürfen. Ja, das Feld, das wird ja, also zumindest ein Weizen- oder Gerstenfeld, wurde damals von den Schnittern, wurde es dann mit der Sichel geerntet, die haben es hingelegt und dann kamen so die Frauen, die haben es dann gebündelt, also zusammengesammelt, haben es dann in Gauben gebündelt und dann irgendwann vom Feld getragen. Und jetzt hat die Ruth, und wie es hier auch allgemeinen Armen und Fremden und so zugesichert wird, die hat dann, ist sie nochmal auf das Feld gegangen und hat das nochmal geerntet, was die übersehen haben. Ja, wo vielleicht mal eine Ähre rausfiel, noch eine stehen blieb, ein paar Körner runterfielen, da wo die Arbeit beendet war. Ruth hat davon gewusst, ja, die hat wahrscheinlich schon einiges von Gott gehört, wie er auch für sein Volk auch gute Gesetze gegeben hat, dass auch zum Beispiel auch die Armen geschützt sind. Aber sie wusste auch eins, es gibt in Israel nicht nur gottesfürchtige Leute. Ja? Und deswegen hat sie ja gesagt, dass sie dort auflesen will, in dessen Augen ich Gunst finden werde. Ja, sie wusste, nicht jeder würde das erlauben, auch wenn Gott es eigentlich für sein Volk gesagt hatte. Ja, vor allem in der gottlosen Richterzeit, in der das Ganze ja stattgefunden hat, da war das wohl eher die Ausnahme, dass es den Leuten erlaubt war. Und dann noch, nachdem eine Hungersnot war, ja, da haben die wahrscheinlich besonders gründlich aufgelesen. Und dann wurden oft solche Armen, besonders dann auch Frauen, die wurden oft ja, wie so als Freiwild angesehen. Da wusste man ja, die haben keinen Beschützer, der ihnen helfen kann. Und die wurden dann nicht immer gut behandelt. Und selbst wenn es gut ging bei einem auf dem Acker, dann war das eine harte Arbeit. Den ganzen Tag in der prallen Sonne, hier mal was zu finden, mal da. Ja, vielleicht wie jemand, der Pfand sammelt, ja, der findet auch nicht überall einen ganzen gelben Sack voll, sondern mal hier mal was, mal da was. Auch eine mühsame Geschichte. Und so war es hier auch. Da kam nicht viel bei raus. Und das für den ganzen Tag. Ja, hat man vielleicht gerade so, was man auch essen wollte, hat man da gefunden. Aber sie wusste davon und sie wusste, sie hat keine andere Möglichkeit. Und deswegen wollte sie das machen und die Naomi, ihre Schwiegermutter, befürwortet es. Aber gell, sie geht gar nicht mit. Obwohl, die war noch nicht zu alt, sie hätte das bestimmt machen können. Die war jetzt erst, vor ein paar Tagen war sie von Moab bis hierher war sie gelaufen. Also 120 Kilometer, also zu alt konnte sie noch nicht gewesen sein, um jetzt auf dem Feld auch zu helfen. Aber die war wahrscheinlich wegen ihrem ganzen Leid, war sie so in Resignation und Selbstmitleid gefallen, dass sie nichts mehr gemacht hat. Aber gut, dass sie ja wirklich ihre Ruth hatte, die treu für sie gesorgt hat, die ja auch ja, diese Gnade an ihr erwiesen hat. Die Ruth hätte ja sagen können, ich gucke nach mir, dass es mir gut geht. Aber nee, sie hat sogar hier noch für ihre Schwiegermutter hat sie gesorgt. Und dann heißt es hier, dass sie zufällig auf das Feldstück des Boas kam. Eigentlich müssten die Bibeln hier dieses zufällig in Anführungszeichen setzen. Ja, weil der Zufall, der hat sie ganz sicherlich nicht dahin geführt. Das macht so, der ganze Text macht es klar und letztlich auch die ganze Bibel macht es klar, dass es Gottes Vorsehung ist. Ja, dass Gott es so gelenkt hat. Von Ruth, da war es sicherlich zufällig ausgewählt. Ja, sie kannte die Person nicht, die kannte sich dort allgemein nicht aus. Die ging einfach auf das nächstbeste Feld und hat gefragt, ob sie dort auflesen darf. Das heißt, sie hatte keine Ahnung. Von ihr war es zufällig. Aber von Gott war es in seiner gnädigen Vorsehung ihr zugefallen. Ja, er hatte das ihr zufallen lassen, hatte das gelenkt. Vielleicht denkst du manchmal, Gott lenkt ja dein Leben gar nicht. Wo ist er? Ja, ich höre keine Stimme vom Himmel, kriegt er keinen Brief. Aber meistens lenkt Gott nicht so unser Leben. Ja, meistens lenkt er in den allermeisten Fällen durch wirklich stille und unscheinbare Lenkungen in unserem Leben. Dass er so unser Leben lenkt und führt und auch die ganze Weltgeschichte. Denken wir manchmal, ja, wo ist hier Gott? Ja, genau mittendrin. Er lenkt diese Dinge so, dass man nicht immer gleich seine Handschrift dahinter erkennt. Wie jetzt hier bei Ruth. Ja, zufällig. Aber es war ihr von Gott zugefallen. Und dann arbeitet sie hier. Und dann heißt es, Boas kam. Und er hat seine Knechte begrüßt mit einem Segen Gottes. Und an seinen ersten Worten, das sehen wir also, was von seiner Haltung, was er für ein Mensch ist, was er für einen Glauben hat. Ja? Und hat damit wahrscheinlich wirklich in dieser damaligen gottlosen Zeit eine richtige Ausnahme gebildet. Er leuchtet so richtig auf, aus der Masse heraus. Und er hat seine Leute gekannt. Und deswegen fiel ihm gleich auf, dass jemand anders da ist. Ja, die Ruth, die fiel ihm gleich auf. Und er informiert sich bei seinem Knecht, der so der Aufpasser über alle anderen Erntehelfer war, hat er sich informiert. Wer ist denn das? Und er erklärt sie ihm, moabitisches Mädchen, und lobt sie. Er lobt sie, dass sie richtig fleißig ist. Auch wenn er sie gar nicht groß kennt, dass sie sogar extra gefragt hat und dass sie dann richtig fleißig gearbeitet hat, sich nicht groß ausgeruht, lobt sie da richtig. Und das ist dann so der zweite Abschnitt, was jetzt folgt, Vers 8 bis 16, Boas barmherzige Erntezusage an die Ruth. Er hatte nämlich schon einiges von ihr gehört. Und jetzt durch seinen Knecht hat er erfahren, dass es diese Person ist. Ja, das hatte sich rumgesprochen in Bethlehem. Es war ja keine Großstadt, ja, eher so ein Dorf war das. Und er geht auf sie zu und erlaubt ihr, dass sie jetzt wirklich auf seinem Feld weiter aufsammeln darf. Ja? Und sagt ihr sogar, du darfst dicht bei meinen Sammlerinnen darfst du auflesen. Ja, du musst jetzt nicht irgendwo dich ganz hinten halten, ja, dass dich ja niemand sieht und es heimlich machen. Nee, du darfst wirklich dicht hinter denen auflesen, was die vergessen, lest es gerne auf. Und trink sogar von unserem Wasser. Ja, wir haben Wasser dabei, trink, versorg dich. Er kümmert sich also um sie. Er verspricht dir Schutz, ja, er geht gnädig mit dir um. Ja, mehr sogar als das Gesetz verlangt, hat er für sie gemacht. Und wir wissen, ja, für wen Boas hier steht. Ja, wir wissen, dass er so auch ein Bild für Jesus sein soll. Klar, diese Geschichte ist wirklich passiert, aber Gott hat diese Geschichte so gelenkt, dass sie uns was von dem versprochenen Erlöser zeigt, von unserem Herrn Jesus. Ja, wie er gut und gnädig mit uns umgeht. Und die Ruth, die ist auch völlig davon gerührt, ja, was Boas ihr hier so verspricht. Und sie fällt gleich nieder vor ihn und sagt ihm dann in Vers 10, warum habe ich Gunst gefunden in deinen Augen, dass du mich beachtest, wo ich doch eine Fremde bin? Ja, sowas tust du einer Fremden, die du gar nicht kennst, die sogar eine Ausländerin ist. Ja, du beachtest das Nicht-Beachtenswerte. Warum machst du das? Er ist völlig gerührt von ihm. Und seine Antwort, das ist dann auch die zentrale Aussage von dem ganzen Text hier, von dem ganzen Kapitel 2, der so parallel aufeinander zuläuft. Seine Antwort ist, dass er die Ruth lobt für ihre Treue, für ihre Gnade auch an ihrer Schwiegermutter und auch für das, dass sie unter den Flügeln Gottes Zuflucht gesucht hat. Dass sie ihre Götter verlassen hat und jetzt beim wahren Gott Zuflucht gesucht hat. Ja, für diese zwei Dinge, da lobt er sie. Für ihre Treue gegenüber der Schwiegermutter und auch ihre Treue gegenüber Gott, dem sie jetzt allein vertraut hat. Und deswegen all ihre anderen Sicherheiten hinter ihr gelassen hat. Deswegen lobt er sie. In dieser ganzen Geschichte von Ruth, da wird ein Wort eigentlich so verkörpert. Dieses Wort, das heißt Hebräisch, wie er das hier ursprünglich geschrieben ist, heißt Hebräisch Chesed. Das kommt in den ganzen vier Kapiteln, kommt es nur dreimal vor. Aber das, was dahinter steckt, das sehen wir permanent in dieser ganzen Geschichte. Ja, dieses Wort Chesed wird in den meisten Bibelübersetzungen so mit Gnade übersetzt. Ja, das dann ist auch, was in Vers 20 vorkommt, ja, dass Gott seine Gnade nicht entzogen hat. Man kann es genauso aber auch mit Treue übersetzen, oder es ist auch dieses Wort für die Bundestreue Gottes, dass er den Bund, den er mit seinem Volk geschlossen hat, dass er dem treu ist. Ja, das ist auch dieses Wort. Ja, dass Gott uns gnädig ist, dass er seinen Bund hält in seiner Gnade. Das hat so, ja, eben diese verschiedenen Bedeutungen. Und das hat der Boas auch bei der Ruth gesehen. Deswegen lobt er sie. Nämlich, dass sie ihre Bundestreue, ihre Gnade gegenüber ihrer Schwiegermutter Naomi gezeigt hat. Genauso aber auch gegen Gott. In dessen Bund sie ja eintreten will. Sie will ja zu ihm, zu diesem Volk gehören. Und diese beiden Dinge hat er bei ihr gesehen und hat sie dann gelobt und hat ihr deswegen auch das Ganze hier gestattet. Von dem Herr Ruth, sie war nicht so wie das gottlose Volk, das, ja, auch wenn sie zu Gottes Volk gehört haben, die leider immer wieder gottlos waren. Und somit nicht diese Chesed, diese Bundestreue gegenüber Gott ausgelebt haben. Ruth war da völlig anders und das hat der Boas bei ihr gesehen. Und somit steht sie für eine Heidin, eine Nicht-Israelitin, die trotzdem in das Volk Gottes kommen darf. Ja, die trotzdem zu diesem Volk dazugehören darf. Ja, eine Heidin, die zu Gott kommen darf, weil sie seine Gnade erfahren hat und erlebt hat und darauf vertraut, also seine Chesed, und dann diese Chesed da auslebt, ja, diese Gnade dann auch anderen weitergibt, die sie von Gott empfangen hat. Sie hat die Treue Gottes erlebt, sich daran festgehalten und hat diese Treue dann auch ausgelebt. Und das ist was, ja, Treue, das liebt Gott. Gott liebt Treue. Und es wird er bei uns auch reichlich segnen, wenn in unserem Leben, wenn wir Treue üben, egal in welcher Beziehung, in welcher Lebenslage, diese Treue, die liebt und die belohnt er. Und so auch hier der Boas gegenüber der Ruth. Sie ist dann von seiner Antwort so getröstet, dass ihr wirklich diese Worte so, ja, richtig zu Herzen gingen. Sie hat dann weiter gearbeitet bis zum Mittagessen, denn dann kam der Boas wieder zu ihr, hat gesagt, du darfst hier mit uns Mittagessen. Ja, das Essen, das ich für die Knechte vorbereitet habe, ist mit uns. Und sie bekommt so viel, dass sie sogar gar nicht alles schafft und sogar noch was einpacken kann. Und der Boas erlaubt ihr dann sogar nicht nur hinter den Sammlerinnen aufzulesen, sondern mit ihnen. Ja, jetzt darf sie direkt bei ihnen auflesen. Nicht die Reste, die übrig blieben, sondern sagt, sie darf mit euch auflesen, ohne Abstand. Ja, ohne irgendwelche Corona-Regeln, direkt mit euch darf sie auflesen. Also, auch wenn es damals nicht gab, sie musste trotzdem Abstand halten zuerst, weil sie eine Fremde war. Aber jetzt darf sie direkt dort. Das heißt, sie konnte richtig viel mitnehmen. Und so geht der Boas weit über das raus, was eigentlich Gott auch im Gesetz von ihm verlangt hat. Ja, und er erweist an Ruth seine Gnade, seine Chesed. So sehen wir das immer wieder in dem ganzen Buch, dass es darum geht, um diese Gnade, um diese Treue. Und das ist dann der Grund für die letzten Verse 17 bis 23 für Ruths große Ernte. Ja, eigentlich hätte sie nicht viel bekommen. Aber dadurch, und weil sie auch fleißig ist, bekommt sie eine reichliche Ernte zusammen und trischt es dann gleich am Abend aus. Und dann heißt es hier im Text nur, sie bekommt circa ein Eva voll. Ja, und wenn man jetzt nicht weiß, was ist ein Eva voll, ja, dann denkt man, okay, die hat ihren ganzen Tag gesammelt und kriegt ein Eva, ja, nicht viel. Aber das war halt damals so eine Bezeichnung, wie es heute bei uns Liter oder sowas, meint aber 22 Liter. Und es sind ungefähr 15 Kilo Gerste an einem Tag gesammelt. Das ist so ungefähr der halbe Monatslohn, den ein männlicher Arbeiter damals verdienen konnte, wenn er dort auf dem Feld gearbeitet hat. Haben wir auch was mitgekriegt, das sind ungefähr ein halber Monatslohn, was die an einem Tag bekommen hat. Ja, vielleicht kennt ihr so euren Monatslohn, halbiert den mal und denkt, das bekommt ihr in einem Tag. Das hat sie hier bekommen. Ich habe mal bei meiner Frau in der Küche geguckt, habe mal so eine normale so Backschüssel rausgeholt. Die hat ungefähr 4 Liter. Also jeder, der sich da ein bisschen in der Küche auskennt, kann sich vielleicht so ein bisschen dann einordnen. 5 bis 6 von diesen Schüsseln voll hat sie nur an Körnern. An Gerstenkörnern hat sie da ernten können, obwohl ihr nichts gehört hat. Das war nicht ihr Feld, das hat sie alles geschenkt bekommen in einem Tag. Und geht dann heim und Naomi ist deswegen so erstaunt, dass sie so viel, ja, mitbekommt und kann es kaum glauben und erkennt darin was. Erkennt was, was sie schon seit langem nicht mehr erkannt hat, nämlich Gottes Chesed an ihr, Gottes Gnade an ihr. Und deswegen sagt sie dann Vers 20, gesegnet sei er von dem Herrn, der seine Gnade nicht entzogen hat, weder den Lebenden noch den Toten. Und Naomi sagte zu ihr, der Mann ist uns nahe verwandt, er ist einer von unseren Lösern. Ja, so langsam hat sich der Nebel der Verzweiflung bei ihr gelichtet und so die Morgendämmerung ist wieder durchgebrochen bei ihr zu einem neuen Freudentag. Ja, Gott war die Quelle ihres Leidens, aber auch jetzt die Quelle ihrer Freude. Und Ruth, sie durfte dann die ganze Ernte bei dem Boas bleiben und somit war erstmal das Problem der Versorgung gelöst, ja, dass sie nicht hungern muss. Und Gottes Gnade hat da dahinter gesteckt. Aber dann sagt ja ja, die Naomi noch mehr, sie erkennt noch mehr von Gottes Gnade, nämlich sagt sie, er ist einer von unseren Lösern. Ja, auch ein Wort, das ist uns heute nicht mehr geläufig. Was war das? Müssen wir nochmal das dritte Buch Mose aufschlagen, in Kapitel 25, im Vers 25 heißt es da ein bisschen was dazu, was das für eine Person war, dieser Löser. 3. Mose 25, Vers 25 heißt es, wenn dein Bruder verarmt und etwas von seinem Eigentum verkauft, dann soll als sein Löser sein nächster Verwandter kommen und das Verkaufte seines Bruders einlösen. Also ein Löser, das war ein nahestehender Verwandter, der einer schwachen Familie helfen konnte, beziehungsweise auch musste. Wenn diese Familie zum Beispiel aus Armut ihren Besitz verkaufen musste und dann eigentlich keine Lebensgrundlage mehr hatte, dann sollte er es wieder zurückkaufen. Oder wenn sich sogar jemand, wenn es noch schlimmer kam und er musste sich als Sklave jedem anderen verkaufen, dann sollte er ihn auch wieder zurückkaufen aus der Armut. Oder sollte auch die Schwagerehe mit seiner Schwägerin eingehen, wenn sein Bruder kinderlos verstorben ist und die Schwägerin quasi keinen Schutz hatte. Genauso konnte er einen ermordeten Verwandten rächen. Also das waren so die Aufgabe von einem Löser damals. Und so jemand war der Boas, ein naher Verwandter zu Naomi, nämlich von ihrem verstorbenen Mann her. Und das gab jetzt der Naomi wieder Hoffnung. Ja, sie hat wieder was erkannt von Gottes Gnade zu ihr. Sind wir die Geschichte nochmal so grob durchgegangen? Was zeigt die uns jetzt? Ja, um was geht es hier? Es geht um Gottes große Versorgung in allen Belangen unseres Lebens. Da will uns Gott hier Mut machen, in allen Belangen unseres Lebens die Versorgung. Ja, wir haben am Anfang, Ruth und Naomi gesehen, ohne Schutz, in Armut, ohne Sicherheit. Und dann haben sie eine Sache gemacht, nämlich das einzige Richtige, was sie tun konnten, sie sind nach Bethlehem zurückgekehrt, dort, wo Gottes Segen war. Aber damit war ja ihr Problem nicht gelöst. Ja, sie waren trotzdem noch arm, sie hatten nichts mehr. Ja, sie konnten auch, hätten kein Geld, um ihr Feld zurückkaufen, das sie damals wahrscheinlich verkauft hatten. Ging alles nicht. Und jetzt hier wird uns in Kapitel 2 dieses existenzielle Problem gelöst. Ja? Nämlich, dass sie nicht hungern oder betteln müssen, sondern dass sie versorgt und beschützt sind. Es gibt nämlich einen, der ihnen nahe steht und der sich reichlich und gütig um sie kümmert. Und somit ist das Problem von der Angst und von dem Hunger erstmal gelöst, weil Ruth, sie darf hier sammeln. Ja, das heißt immer wieder in diesem Text, und das ist so das Hauptwort von diesem Text, ist es sammeln. Sie muss wirklich Gottes Segen nur einsammeln. Das ist sogar besser wie ernten. Ja, sie musste nicht mal mit der Sichel überall rumgehen, sondern sie durfte einfach nur einsammeln. Gott hat ihr den Segen schon bereitgelegt und sie musste einfach nur einsammeln. Und hat nicht Gott uns das Gleiche versprochen? Nämlich, dass er uns hier in diesem Leben irdisch versorgt. Was heißt in Matthäus 6, Vers 33? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles zufallen. Und mit dies ist von vorher ist gemeint, dass wir Kleidung haben, dass wir Essen haben und dass wir Trinken haben. Diese drei Dinge verspricht er uns, wenn wir uns zuerst um sein Reich kümmern. Ja, wenn es uns zuerst um ihn, um seine Ehre geht, dann hat er gesagt, wenn du dich um diese Dinge von mir kümmerst, dann kümmere ich mich um dich, dass du irdisch versorgt bist. Das hat er versprochen. Das ist eine konkrete Verheißung. Das dürfen wir glauben. Ruth und Naomi haben es hier erlebt, handfest. Vielleicht meint der eine oder andere, ja, tangiert mich gar nicht so, interessiert mich gar nicht so. Ich hungere nicht. Ja, mir geht es ja gut. Ich bin reich genug. Aber das ist genauso von Gott. Auch das ist Gottes Gnade und sein Segen. Und weißt du wirklich, ob das so bleiben wird? Ja, ob du morgen deinen guten Job noch hast und in der aktuellen Situation gleich wieder einen neuen findest? Klar, unser Sozialsystem hier, das fängt einiges auf, aber wie lange kannst du das noch? Haben wir diese Sicherheit? Also, es ist was Gutes, aber verlassen können wir uns endgültig nicht darauf. Aber worauf können wir uns verlassen? Auf eine Verheißung von Gott, weil ihm geht es nie aus, das, was wir brauchen. Ihm geht es nie aus. Er ist für alle Dinge reich genug. Und von dem her dürfen wir wirklich ja, diese konkrete Verheißung glauben. Es kann sein, die wird für uns mal noch viel wichtiger, wie sie es jetzt manchmal ja, zu sein scheint, wird sie noch viel, viel wichtiger. Und deswegen, ja, glaub sie. Und mach dir da keine Sorgen. Gott weiß. Gott weiß es. Und Ruth hat sich da ganz konkret auf seinen Schutz verlassen, hat sich ja unter seinen Flügeln hat sie sich geborgen. Ja, dieses Bild für den Schutz, den sie da sucht. Und deswegen, Gott hat sich dann um sie gekümmert. Das ist die eine Aussage von dem Text, Gott versorgt uns ganz konkret. Ja, auch mit einfachen irdischen Dingen, ja, die für uns oft so selbstverständlich sind. Das ist die eine Aussage. Aber jetzt zum Schluss will ich den Text noch auf eine andere Ebene heben, weil wir würden sonst der Gesamtaussage nicht gerecht werden. Und zwar, es geht genauso um Gottes geistliche Versorgung. Damit will ich die irdische Versorgung jetzt nicht irgendwie als unwichtig oder so abtun, weil die ist wichtig, ja, ohne das Irdische kein Geistliches, ja, wenn wir so hungern würden. Aber trotzdem, das Geistliche ist das Eigentliche, das auch bleiben wird. Ja, hier, das und die Erde, das wird nicht immer bleiben. Ja, wir wissen es, wir werden auch nicht immer hier bleiben. Deswegen, wir brauchen auch das Eigentliche, das Geistliche. Und da wird uns der Boas hier als der Löser vorgestellt. Als der Löser der Familie, der sie in den materiellen Dingen erlösen konnte, ihnen helfen konnte. Was sagt die Bibel, wer ist der eigentliche Löser? Ja, wer ist derjenige, auf den oder von dem das Ganze kommt? Ja, von wem ist der Löser, dieser menschliche Löser, ein Abbild davon? Schaut mal in Jesaja 41, Vers 14. Jesaja 41, Vers 14. Da redet Gott zu seinem Volk und sagt, fürchte dich nicht, du Wurm Jakob, du Häuflein Israel, ich helfe dir, spricht der Herr, und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Dann könnt ihr auch übersetzen, und dein Löser ist der Heilige Israels. Das ist das gleiche Wort hier. In Jesaja 41, Vers 14, das gleiche Wort, dein Löser, dein Erlöser ist Gott. Er ist der Eigentliche. Im weiteren Verlauf von Jesaja zeigt er uns dann, wie erlöst er denn? Und er stellt uns einen Mann vor, seinen Knecht, das sind die Gottesknechtslieder, und zeigt, dass er durch ihn diese Erlösung bringen wird. Und wir wissen, das ist Jesus, den er versprochen hat. Und auf ihn zielt so auch das ganze Buch Ruth hin, auf diesen versprochenen Erlöser. Weil sein Stammbaum wird hier aufgezeigt, seine Linie, nämlich wie durch über den Boas dann der David auf die Welt kam, ja, und König wurde. Und wie dann aus dieser Königslinie auch Jesus herkam, ja, von ihm abstammt. Der Boas, der hier Löser ist, ist ja ein Uropa von Jesus. Diese Linie wird uns hier aufgezeigt. Und somit, wer ist wirklich der wahre Erlöser, der uns nicht nur hier in der Welt erlösen kann, sondern der uns allgemein erlösen kann, der uns eine viel größere Erlösung bringen kann. Der Boas ist ein Vorbild auf diesen Jesus. Ja, er schattet ihn vor. Mehr dazu sehen wir in Kapitel 3, weil da geht es dann so richtig erst um dieses Lösen, wie er das dann auch macht. Aber auch hier sehen wir das schon. Er ist derjenige, der materiell versorgt, der Boas hier. Auch das Bild, das auch unser Erlöser das für uns tut und sich für uns hier im Leben kümmert. Und das dürfen wir richtig buchstäblich nehmen. Aber genauso auch derjenige, der uns nicht nur hier materiell versorgt, sondern wirklich mit allem, was wir haben. Vorhin haben wir diesen Psalm gelesen, oder diesen einen Vers aus Psalm 90 wurde uns vorgelesen. Ja, sättige uns am Morgen mit deiner Gnade. Das, was wir noch viel mehr brauchen, als einfach nur, dass wir zu essen haben, nämlich Gottes Gnade, die all unsere Sehnsüchte erfüllt. Ja, wo sich all das dann auch drin finden und wir wirklich die Fülle des Lebens haben. Und das kann er uns genauso geben, diese geistliche Versorgung, ja, dass wir uns da wirklich bei ihm wohlfühlen und keinen Mangel haben. Und es zeigt uns auch diese Geschichte, ja, nämlich wir dürfen, wie die Ruth, auch geistlich dürfen wir Ähren lesen. Ja, auch geistlich dürfen wir ernten. Das, was Gott für uns vorbereitet hat. Weil wir leben genauso nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorkommt, sagt Jesus mal. Ja, es geht nicht darum, nur dass wir hier materiell versorgt sind, sondern wir brauchen mehr. Wir brauchen Gott, wir brauchen denjenigen, der uns gemacht hat und der allein unsere Sehnsüchte auch stillen kann. All das hier auf der Welt kann es nicht. Das endet irgendwann, aber der Unendliche, der kann es stillen, weil er nicht endet, weil er unendlich ist. Und das dürfen wir, indem wir auch Ähren lesen, indem wir auch ernten. Ja, weil Boas, er spiegelt ja Jesus wieder. Und dieser Boas hatte einen Knecht, heißt es hier, der über die ganzen anderen Erntearbeiter gesetzt war. Und bei Jesus, da ist dieser Knecht, das ist der Heilige Geist, ja, der über die Arbeiter eingesetzt ist. Ja, der über die Arbeiter Jesu eingesetzt ist, der Heilige Geist, der ganz in Übereinstimmung mit Jesus handelt. Und er ist hier über die Arbeiter, über die Schnitter eingesetzt. Das sind diejenigen, die letztlich ernten, die Nahrung hinlegen, die sie bereitlegen. Das sind diejenigen, die uns, um es auf uns zu übertragen, die uns geistlich, mit geistlicher Nahrung versorgen. Ja, sein Prediger, die uns geistliche Nahrung bringen, bereitlegen, sodass jedes Kind Gottes nur noch einsammeln muss. Ja, dass man einfach nur, dass quasi jeder einzelne Christ nur als, wie hier so eine Sammlerin, hinterhergehen muss und einsammeln. Ja, die geistliche Nahrung, die einem bereitet wird, einsammeln, die Gott einem gibt, die Gott vorbereitet hat. Und dass man dann auch wirklich durch Gottes Segen eine reiche Ernte hat. Ruth hatte eine reiche Ernte. Aber nicht, weil sie einmal einen Tag dorthin ging und dann gesagt hat, ja, jetzt habe ich ja 15 Kilo, das reicht mir jetzt erstmal 2 Monate, ich gehe dann wieder hin. Nee, sondern sie hat während der Erntezeit hat sie reichlich gesammelt. Während sie konnte, während sie die Zeit hatte, hat sie reichlich gesammelt und hat davor gesorgt. Kam täglich zu Boas und hat ernten können. Ja, dieser Fleiß ist wirklich da auch eine gute Tugend und den brauchen wir auch. Dass wir täglich zu unserem Vater im Himmel kommen. Täglich vor Gott kommen. Und dann auch wirklich dass wir den Segen, den er uns durch unseren Herrn Jesus geben will, dass wir den einsammeln, dass wir vor ihn kommen, dass er will uns reich beschenken und dass wir das ja, uns auch holen, dass wir das in Empfang nehmen, das, was aus seinem Mund kommt. Er will reichlich geben, deswegen komm zu ihm, komm. Geh nicht auf ein anderes Feld, sagt der Boas, bleib bei mir. Ich gebe dir genug. Bei mir bist du sicher. Hier kannst du all deine Bedürfnisse stillen. Geh nirgends anders hin. Allein bei Christus ist das Leben im Überfluss. Geh nirgends anders hin. dass er uns es geben kann, wurde er uns nahe verwandt, wie es der Boas hier war. Er war ein nahe Verwandter, deswegen war er so ein Löser. Jesus ist uns eigentlich nicht nahe verwandt, ja. Er ist der allmächtige Gott und wir sind irgendwelche so kleine Hansels. Er ist uns eigentlich nicht nahe verwandt. Aber er wurde ein Mensch, er wurde uns nahe verwandt. Obwohl er Gott ist, wurde er ein Mensch, um unser nahe Verwandter, unser Löser zu sein. Und so kann er uns dann erlösen und er hat für jeden genug. Ruth hat diese Bundestreue, diese Gnade, diese Chesed hat sie erfahren von Gott, indem sie einfach, ja, oder indem er sie einfach mal schlicht und einfach mit Brot versorgt hat, hat sie das erfahren. Und dass er Sicherheit geboten hat. Das verheißt er auch uns, wenn wir uns um seine Belange kümmern, dann verheißt er uns das. Aber er gibt uns noch so viel mehr als das, was es hier in dieser Welt gibt, nämlich diese geistliche Nahrung, diese geistliche Sicherheit, diese Geborgenheit in ihm. Und deswegen komm zu ihm, komm als ein Bettler, der weiß, er hat keinen Anspruch, komm so zu ihm. Und sammle fleißig ein. Er schenkt gerne und versorgt in seiner Bundestreue. Amen.